Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung Kapitel 19, und ihr Lieben, ich bin so froh, dass wir bei 19 angelangt sind. Die ganzen Gerichte, oh Mensch. Ja, naja gut. Offenbarung 19, 1 bis 6, so heute werden wir gemeinsam anfangen, über diesen Text nachzudenken, und wir machen am nächsten Sonntag, so der Herr will, und wir leben weiter. Und bevor wir in die Predigt einsteigen, lese ich mit uns gemeinsam den Text. Ja? Offenbarung 19, 1 bis 6. Und danach hörte ich eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft sind Gottes, unseres Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch, das heißt von Babylon, der gestraften Babylon, stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Tiere fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprach: Amen, Halleluja. Und eine große Stimme ging aus von dem Thron und sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprach: Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir verneigen uns zu einem Gebet. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, für dein wunderbares und herrliches Wort, das uns ganz klar die Zukunft, aber auch die Realität und natürlich auch die Vergangenheit offenbart, wie wir sie zu verstehen haben. Und gerade heute, wenn wir in diesen wunderbaren Text einsteigen und darüber nachdenken, was dein wunderbares Wort uns mitteilt, mache uns stille. Lass uns verstehen, was du uns sagen willst, und schenke, dass diese Wahrheiten, die wir gemeinsam aus diesem Text herausarbeiten, uns tatsächlich segnen und stärken für den Alltag. Lobpreis, Anbetung und Ehre sei dir dargebracht, unser himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Nun, wir haben das schon gemerkt durch das Lesen des Textes, dass er an das anknüpft, was wir in Kapitel 18 und 17 schon gelesen haben, studiert haben. Es geht hier darum, das heißt, in Kapitel 18 ging es ja darum, unter anderem, dass die himmlische Welt herausgefordert wird, sich zu freuen über das Gericht der Stadt Babylon. Schaut einmal in Vers 20, Kapitel 18, Vers 20 heißt es: Freut euch über sie, du Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Ja? So, und über diese Freude wird uns nun mehr hier erzählt, in Kapitel 19 ab Vers 1. So, wir haben einfach mehr Information wird uns dazu gegeben, was denn geschieht und was tatsächlich gesagt wird. Und ein besonderes Wort, und ich habe das deshalb auch so gelesen, so betonend gelesen, ein besonderes Wort dominiert diesen Abschnitt. Es ist das Wort, habt ihr es mitbekommen? Halleluja. Halleluja. Ja. Es ist sehr interessant festzustellen, dass das griechische Wort, oder ich sollte eigentlich sagen, dass das griechische des Neuen Testaments dieses hebräische Wort des Alten Testaments übernimmt und genauso übersetzt. Halleluja. Ja, obwohl es im Griechischen in dieser Weise Wort für Wort keinen Sinn macht. Ja, so Halleluja ist eigentlich ein hebräisches Wort, und im Griechischen wird es fast genauso ausgesprochen. Und es meint schlicht und einfach: Preis Gott oder preist Gott. Und wie ihr auch wisst, dieses Wort Halleluja, man kann sagen, ist ein universelles Wort. So wie, genau wie das Amen, genau. So in der russischen Sprache, in der portugiesischen Sprache, in Plattdeutsch ist Halleluja ein Halleluja. Ja, woher kommt das? Es kommt aus dem Hebräischen, des Alten Testaments. Sehr, sehr interessant. So, wir haben eigentlich keinen Ersatz, ja, oder ein anderes Wort in unserer Sprache. Und wie gesagt, es meint preist oder lobt Jehova. Und ich will uns eine sehr interessante Information weitergeben, die mich persönlich sehr überrascht hat, als ich das festgestellt habe. Im Neuen Testament wird Halleluja, das Halleluja als Wort, nur viermal gebraucht. Nur viermal, nicht mehr. Und alle viermal kommen hier vor in Kapitel 19. Nirgend anders. Das ist interessant. So Vers 1, 3, 4, 6, ja, aus Kapitel 19, gebrauchen das Wort Halleluja. Und das hat mich erstaunt. Ich dachte, ich hätte eigentlich gedacht, es wird öfters gebraucht. No, wird nicht. Warum nur hier? Ihr Lieben, ich weiß auch nicht genau, aber, und das ist die nächste Information, die uns auch erstaunen wird, wenn wir das Alte Testament studieren, werden wir Folgendes feststellen, dass dieses Wort Halleluja nur 24 Mal gebraucht wird, auch nicht so oft. Und das einzige Buch, das dieses Wort Halleluja gebraucht, ist, welches Buch? Sind die Psalmen. Sehr interessant. Nirgends anders im Alten Testament wird dieses Wort gebraucht. Und das war dann meine Schlussfolgerung. Aha, es kann es sein, dass wir in der Offenbarung hier nun einen Offenbarungspsalm haben. Ja? Und genauso habe ich dann auch unseren Text überschrieben, der Offenbarungspsalm. Ja? So, das, was wir eben gelesen haben, ist ein Lobpreis Gottes, der von der Himmelswelt angestimmt wird, ja, mit einem vierfachen Halleluja zur Ehre Gottes. Und lass uns heute Morgen einmal überlegen, worum es eigentlich, oder anfangen zu überlegen, sollte ich sagen, worum es in diesem Offenbarungspsalm geht. Und wenn wir aufgepasst haben, dann haben wir auch fünf Gründe des Lobpreises in diesem Offenbarungspsalm herausgehört. Ich will heute nur einen Grund mit uns gemeinsam ansprechen. Für die anderen vier Gründe haben wir nicht die Zeit, aber lasst mich am Anfang unserer Betrachtung gerade jetzt diese fünf Gründe einmal nennen und dann mich auf den ersten konzentrieren. So, der erste Grund des Lobpreises Gottes in der Himmelswelt hat mit der Erlösung zu tun. Ja? Es wird gesagt, Vers 1, das Heil, was ist das Heil? Es ist die Erlösung. Ja? Und die Herrlichkeit, und interessanterweise steht bei mir die Ehre, in vielen Übersetzungen wird das Wort Ehre nicht gebraucht, ich habe ein bisschen studiert, habe festgestellt, dass in den besseren Manuskripten dieses Wort nicht gebraucht wird. So, wir haben hier eigentlich eine dreifache Realität, die uns weitergegeben wird. Übrigens, in der Elberfelder Übersetzung ist das Wort Ehre auch nicht drin. Hast du deine Elberfelder Übersetzung dabei? Wirst du nicht finden. So, in manchen Übersetzungen werden vier Realitäten weitergegeben, aber eigentlich sind es nur drei. Wie auch immer. Nicht, dass das verkehrt ist, dass die Ehre Gott gehört, aber ich will nachher auch den Zusammenhang zeigen, warum ich darauf bestehe, dass hier nur drei Realitäten aufgezeigt werden, weil das sehr, sehr eng mit dem zusammenhängt, was Jesus seinerzeit gesagt hat. So, das ist der erste Grund, ja, des Lobpreises der Himmelswelt. Sie loben Gott dafür, dass das Heil Gott gehört. Was bedeutet das? Wir wollen gleich darüber sprechen. Was ist der zweite Grund? Der zweite Grund ist dieser, den wir in Vers 2 finden. Es geht hier um die Gerichte Gottes. Es wird gesagt, die Gerichte Gottes sind gerecht. Und die Himmelswelt lobt Gott deshalb. Der zweite Grund. Was ist der dritte Grund? Der dritte Grund finden wir in Vers 3, oder den dritten Grund finden wir in Vers 3. Hier geht es um das vollkommene Niederschmettern der Rebellion des Menschen. Vers 3. Durch die ganze Menschheitsgeschichte haben die Menschen immer wieder gegen Gott rebelliert. Durch ihre Sünde. Heute ist das nicht anders. Und hier sagt die Himmelswelt, Gott geht das Ganze an. Er kehrt das nicht unter den Teppich, Gott geht das Ganze an. Gottes vollkommenes Niederschmettern der Rebellion des Menschen. So in der Himmelswelt wird das doch anders sein, als was wir jetzt erleben. So, vierter Grund, Vers 6, dort geht es um die Allmacht Gottes, ja, oder die Souveränität Gottes. Und dann der fünfte Grund, dort geht es um Gottes Gemeinschaft mit seinen Menschen. Ja, auch dafür lobt die Himmelswelt den ewigen Vater. So, die erste Realität, die angesprochen wird von der großen Stimme, das heißt, es ist laut, es ist nicht etwas, was so in irgendeiner Ecke leise gesagt wird, es ist sehr, sehr laut, was hier ausgesprochen wird. Und hier wird diese große Schar, und zu dieser großen Schar gehört die Engelswelt und die Heiligen. Ja, die erste Realität, die hier angesprochen wird, ist die Tatsache, dass die Erlösung oder das Heil Gott gehören. Ja, das heißt, die Erlösung ist Gottes Vorrecht, weil diese Realität ihm gehört. Ja? Ich will heute nicht darüber sprechen, und das muss ich auch nicht in diesem Kreis, über die Notwendigkeit der Erlösung. Sehr viele Menschen sagen heute, ich habe keine Sünde, warum soll ich erlöst werden? Ja, ich habe von diesem einen Pastor erzählt, schon deutscher Pastor, der hieß Fliege. Er sagte, für mich musste niemand sterben. So, was hat er wirklich verstanden vom Evangelium? Gar nichts, gar nichts. So, diese Realität, die will ich gar nicht ansprechen. Der Mensch muss erlöst werden. Wir schauen in unsere Welt hinein und sehen, dass die Menschen nach Erlösung bewusst, manchmal auch unbewusst schreien. Wir brauchen nur den Liedern zuzuhören. Wir brauchen nur zu sehen, was alles abläuft. Und wir sehen ganz klar dieses innerliche Verlangen des Menschen nach Erlösung. Warum lenken sich die Menschen ab? Durch Drogen, durch Alkohol, manche anderen Dinge. Sie wollen dieses innerliche Verlangen unterdrücken. Sie wollen nicht wirklich über ihre Not, Sündennot nachdenken. So, für uns ist das klar, das will ich nicht ansprechen. Wir kennen sie gut, diese Realität. Aber ebenso kennen wir auch diese Realität sehr gut oder sollten eigentlich, dass der Mensch sich selbst nicht erlösen kann. Ja? Habt ihr die Geschichte von Baron Münchhausen gelesen oder gehört oder gesehen? Wisst ihr, ja? Es hat ein Deutscher geschrieben, Baron Münchhausen. Und dieser Baron, wie spricht man das aus? Baron. Naja, was immer, ja. Dieser Adlige, der war so schlau, er konnte sich selbst aus dem Sumpf ausziehen, an seinen eigenen Haaren. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Er fällt in den Sumpf und dann zieht er sich an eigenen Haaren raus. Wir sagen, naja, es ist ein Märchen. Aber eigentlich ist das die Realität, die wir verstehen können. Das geht nicht, das bleibt, ist und bleibt ein Märchen. Münchhausen kann das vielleicht machen, aber wir können das nicht. Wir können uns nicht selbst erlösen. Und das bedeutet aber, dass wir einen Retter haben müssen. Und dieser Retter ist niemand anders als Jesus. Ja? Und heute, an diesem Abendmahlsonntag, feiern wir das, was unser Retter, Heiland Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat für uns. Und natürlich auch durch seine Auferstehung. Und hier will ich noch auf etwas hinweisen, was mir auch aufgefallen ist. Und deshalb habe ich eben angesprochen, dass hier eigentlich in Vers 1 drei Realitäten gebraucht werden, nicht vier. Überlegen wir einmal, was Jesus in dem Vater unser Gebet seinerzeit betont hat. Ja, als die letzte bestätigende Aussage. Jesus sagt, dein ist das Reich, Königreich, ja. Dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. So, Jesus sagt diese Dinge, die er eben gesagt hat, das Reich, die Vollmacht, das Heil zu vollbringen, sodass die Menschen nun in das Reich kommen können. Und die Herrlichkeit, das ist etwas Herrliches, gehört Gott allein. In unserem Text heißt es, das Heil oder die Erlösung, das heißt der Akt, der den Menschen in das Reich Gottes bringt, und die Herrlichkeit, es ist eine gewaltige Herrlichkeit, die dabei zu ersehen ist, Herrlichkeit Gottes, der das nicht hätte tun müssen. Ja? Und die Kraft oder die Vollmacht, genau das zu tun, einen sündigen Menschen zu heiligen, sodass er ein Mensch Gottes wird. Diese Vollmacht hat Gott auch. Das ist gewaltig. Jesus bestätigt es, dass Gott diese drei Dinge oder drei Realitäten hat, besitzt, sie gehören ihm, sie sind sein Eigentum. Und deshalb kann Gott, der diese Dinge besitzt, es einem jeden geben, der in Buße zu ihm kommt. Ja? Und dann hören wir auch aus dem Munde Jesu Folgendes sagen, Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir schaffen es uns nicht selbst. Wir können uns nicht selbst erlösen. Wir können uns nicht selbst in das Reich Gottes hineinkatapultieren. Es ist das Vorrecht Gottes, es zu tun. Und wenn der Mensch in Buße zu Gott, dem Vater, kommt, zu Jesus kommt, Jesus als sein Heiland annimmt, das annimmt, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat, wird das passieren. Gott wird diesen Menschen erlösen. Ja. Und das Gewaltige ist ja, dass dieser Mensch, ein sündiger Mensch, wir, vor unserer Wiedergeburt, zu welchem Reich gehörten wir? Ja, zum Reich des Teufels, zum Reich der Finsternis. Und durch diesen Gnadenakt werden wir nun zu Kindern Gottes, ja, zu Reichsgottesinhabern. Das ist etwas Gewaltiges, das ist etwas Wunderbares. Und der Zusammenhang, ja, des Offenbarungsberichtes, den wir hier bis jetzt studiert haben, zeigt uns, dass Gottes wahre Herrlichkeit, dass Gottes wahre Kraft sich eben auch darin zeigt, dass er die Seinen auch in einer sehr furchtbaren Zeit, in dieser furchtbaren Zeit der Trübsal, zu erlösen vermag. Ja? Was sagt die Schrift? Die Schrift sagt uns in 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Was bedeutet das? Der feste Grund Gottes bleibt bestehen. Es ist eine Wahrheit, die für ewig wahr bleibt. Was ist das? Und es trägt seinen Siegel. So, es ist nicht nur eine Wahrheit, sondern sie ist auch besiegelt, festgemacht. Was ist es? Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. Das bedeutet. Ihr Lieben, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, wenn ich die Wiedergeburt erlebt habe, oder weil ich die Wiedergeburt erlebt habe, nicht wenn, sondern weil ich die Wiedergeburt habe, Gott, der Vater, kennt mich. Mein Heiland und Herr Jesus Christus kennt mich. Welch gewaltige Wahrheit ist das? Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber manchmal ist man doch sehr, sehr niedergeschlagen. Ja, gerade wenn man so ein bisschen mehr sich mit den Weltnachrichten beschäftigt und man ist so ein bisschen, im Englischen gibt es ein Wort, ich glaube, das heißt despondent. Was heißt das im Deutschen? Man ist so entmutigt, so richtig, ja, was ist denn los? Ihr Lieben, wir sollten es nicht sein. Zum Ersten, weil wir ganz genau wissen, was das Wort Gottes sagt, was die Zukunft der Menschheit sein wird, dass die Menschheit eigentlich nicht besser wird, sondern schlechter. Je mehr sich der Mensch von Gott abwendet, desto durchgedrehter wird er. Ja? Und das sehen wir in unserer Gesellschaft. Aber was können wir als Menschen des Reiches Gottes wissen? Als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Der Herr kennt die Seinen, der Herr Jesus kennt uns. Er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen, was wir denken, dass wir entmutigt sind und diese Wahrheit, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass Jesus uns kennt, dass der himmlische Vater uns durch Jesus Christus kennt, die muss uns einfach ermutigen, fröhlich stimmen und zu Dankbarkeit führen. Ich schließe mit einer Illustration. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem hinduistischen Mönch. Das sind diejenigen, die dann auf diesen Nagelbrettern sitzen. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja? Die trainieren ihren Körper so, dass sie dann tatsächlich das auch können. Die können auch auf Glas gehen und was immer die machen. Ich denke, das ist schon nicht normal, das ist dämonisch, aber was immer. Ja, diese hinduistischen Mönche, von einem habe ich gelesen, der hat jetzt, das war jetzt in der Zeitung, vor einer Woche oder zwei, für 25 Jahre seinen rechten Arm hochgehalten. Und dieser rechte Arm ist ihm verdorrt. Warum? Wofür? Ja, das ist dämonisch, das ist nicht richtig. Wie auch immer, dieser hinduistische Mönch, er saß dann da unter einem Baum, beschmiert mit Asche, irgendwo da in Indien, und er meditierte. Und er merkte aber in dieser Meditation, dass er doch keine Ruhe findet für seine Seele. Ja, und das ist so. Der Mensch ohne Jesus, er wird nie zur Ruhe kommen, wirklich. Er kann sich was einreden, ja, er kann verführt werden, auch durch diese finsteren Mächte, dass er wirklich Sinn und Bedeutung hat in seinem Leben. Aber das Wort Gottes sagt uns ganz deutlich, dass der Mensch eigentlich zur Ewigkeit hin geschaffen worden ist, um Gott weiß. Und wenn er nicht im Frieden mit Gott lebt, dann hat er keinen Frieden, keine Ruhe in seiner Seele. So. Und so macht er seine Augen auf nach seiner Meditation und dann sieht er ein zerrissenes Buch neben ihm. Jemand hat das Buch weggeworfen und er nimmt das Buch und stellt fest, oh, was ist das Neue Testament? Und er glättet die Seiten und fängt an zu lesen. Und so war das dann auch gewesen, dass interessanterweise dieses Wort Gottes aus dem Neuen Testament ihm zum Trost wurde. Ja? Zum Trost wurde für seine hungrige Seele. Und wir wissen, das Wort Gottes vermag es. Ja? Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es werden andere Bilder gebraucht, das ist das Brot, es ist Wasser und so weiter und so weiter. Ja? Das Wort Gottes vermag einen Menschen in dieser Weise auch zu treffen. Und der Mensch dachte sich, als er das Neue Testament gelesen hat, ich muss jetzt jemanden finden, der diesem Buch gehorcht. Und so macht er sich auf den Weg, um solch einen Menschen zu suchen. Und er fand tatsächlich einen englischen Herrn, der bezeugt hat, dass er ein Christ ist und dass er diesem Buch der Bibel gehorcht. Und der Mönch war begeistert. Wunderbar, ich habe jemanden getroffen. Ja. Und dann hat er aber gemerkt, dass der englische Herr auf seinem linken Arm eine schwarze Binde hat. Ein Stück Stoff. Und er dachte, aha, das ist wahrscheinlich das Erkennungszeichen aller Christen. Und so hat er sich auch irgendwo einen schwarzen Stoff besorgt und sich so eine Binde gemacht. Und jedes Mal, wenn ihn die Menschen gefragt haben, was soll die Binde auf deinem Arm, sagt er, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das ist der Hinweis, dass ich das bin, ja, Kind Gottes oder zu Jesus gehöre. Später kam er dann in eine Gemeinde und hörte das Evangelium noch einmal und dann nach dem Gottesdienst bekannte er sich auch als ein Nachfolger Jesu und dabei zeigte er auf seine Binde und sagte, seht ihr, ich gehöre auch Jesus Christus. Und die Menschen sagten ihm aber, weißt du, in unserer Kultur bedeutet die Binde auf den Arm eigentlich nur, dass jemand, ja, ist ein Zeichen der Trauer, dass jemand gestorben ist, den wir lieben, und wir, das ist ein Zeichen der Trauer dafür. Der Mönch überlegt und sagt sich, naja, Jesus, ich liebe ihn, er ist ja auch gestorben und das ist gut, dass die Binde da ist, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass ich zu ihm gehöre und dass ich eben traure, dass Jesus dann für mich gestorben ist. Aber dann verstand er auch, als er weiter darüber nachgedacht hat, dass Jesus doch nicht im Grab geblieben ist. Ja, sondern auferstanden ist. Und dann wurde ihm bedeutend, er sagt, wenn er lebt, dann brauche ich ja diese Binde nicht. Er lebt. Ja? Und dann wurde sein Herz mit einer noch größeren Freude erfüllt. Ja, er nahm das schwarze Band ab und das Licht der Auferstehung strahlte in seinem Angesicht, als wann immer er von Jesus Christus bezeugt. Ja? Ihr Lieben, das Heil, die Erlösung gehört Gott, unserem Vater. Und er gibt es uns als Menschen in und durch Jesus Christus, der natürlich für unsere Sünden gestorben ist, der aber was? Der auferstanden ist. Und das bedeutet, dass wenn wir zu ihm in Buße kommen, ja, er uns die Sünden wegnehmen kann. Und das ist nicht etwas Kleines, das ist nicht etwas Selbstverständliches. Es ist Gnade ohne Ende. Und ich denke, wir verstehen das. Wir verstehen das. Wir haben es nicht verdient. Ja? Aber sind wir dankbar? Sind wir dankbar für diese außergewöhnliche Gnade, die wir in Jesus Christus erhalten haben? Leben wir so, dass man auch in unserem Leben oder an unserem Leben sieht, dass wir dankbar sind für diese Erlösung. Das Wort Gottes sagt uns ganz deutlich, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir sind mit diesen Wahrheiten, mit dieser Realität der Erlösung aufgewachsen. Aber wie gewaltig und wie herrlich und wie wunderbar sie doch ist, das begreifen wir manchmal nicht. Wir nehmen so vieles, ich nehme so vieles für selbstverständlich und das ist nicht gut. Und deshalb haben wir auch diese Herausforderung, die du selbst gibst, deinen Nachfolgern das Abendmahl zu feiern. Um sich noch einmal zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, erlöst zu sein. Denn dein Kreuz ist tot. Deine Auferstehung, Herr Jesus Christus, ist nicht nur etwas, was in unseren Köpfen vorgeht. Es ist eine geschichtliche Tatsache, geschichtliche Wahrheit. Und Herr, wie schön es ist, dass wir nicht nur darum wissen, sondern dass wir es für uns persönlich angenommen haben. Gott, der Vater, lädt uns ein zu seinem Fest. In Jesus, durch Jesus Christus. Und wir dürfen kommen. Jeder darf kommen. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir von dir sprechen, auf dich hinweisen, denn du bist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Wir danken dir, Heiland, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Bereite du uns vor zu dieser Feier, schenke, dass wir in der richtigen Einstellung zu deinem Tische kommen oder an diesen Elementen teilnehmen. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade, für deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Liebe. Amen.